Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Echt schön, wieder bei euch zu sein. Und es steht ja noch was aus. Ich habe es ja schon dann und wann mal versprochen. Ich habe ja schon über die Dreieinigkeit gepredigt, über die heilige Ruach, ihr Wesen, die Früchte, die Gaben. Und da hatte ich ja auch versprochen, einmal über diese geheimnisvolle Gabe des Sprachengebets zu predigen. Und damit es nicht ganz so geheimnisvoll bleibt, habe ich einen Zettel mitgebracht. Da stehen schon alle Erkenntnisse drauf und die Bibelstellen, die ich verwende, in Farsi. Das verstehen dann die, die Farsi sprechen können. Die anderen können so einen Eindruck gewinnen. So ist es vielleicht mit Sprachengebet, wenn ich nichts verstehe. Danke, Susanne.
Hier für den Block. Müsste für jeden ein Zettel da sein.
Ja, der Ralf hat schon gesagt, das ist irgendwie eine der umstrittensten, eine der geheimnisvollsten Gaben. Irgendwie drängt sich einem so dieses Gefühl auf, dass die Gabe geheimnisvoll sei, wenn man irgendwie damit in Kontakt kommt oder wenn man darüber spricht. Ne? Ich war zum Beispiel mal bei einem großen EC-Jugendevent als Sprecher eingeladen. Und dann habe ich da in einer meiner Predigten in einem Nebensatz erwähnt, dass ich das Sprachengebet hätte. Das gehörte eigentlich gar nicht zur Geschichte und es war auch gar nicht das Thema. Aber dann am Nachmittag, da saß ich in der Cafeteria und einer der Jugendlichen, der fragte mich dann so ganz, ganz vorsichtig, so fast ein wenig verschämt, ich hätte doch da vorhin sowas erwähnt in der Predigt, so Sprachengebet, ob ich dazu noch was sagen könnte. Ne? Und in dem Moment, wo er sagt, ob ich etwas über das Sprachengebet erwähnen könnte, das war filmreif, ja, als wenn die Musik erstirbt, jedes Gespräch im Raum erstarb und alles drehte sich zu mir und alle wollten etwas über Sprachengebet hören, ne? Weil sie mir gesagt haben, dass man ansonsten, zumindest im evangelikalen Bereich war das so, über das Sprachengebet nicht spricht. Dann habe ich das also gemacht, habe da ein Spontanseminar über das Sprachengebet gemacht und es war wunderbar. Aber ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich überall so, dass man darüber nicht spricht. Auch in der charismatischen Welt ist das so, wobei man ja so denkt, ne, die Charismatiker, die machen das dauernd, die reden bestimmt da oft drüber. Nee, machen die auch nicht. Es bleibt irgendwie immer im Verborgenen. Und deswegen möchte ich so gerne immer und immer wieder über das Sprachengebet sprechen und predigen, um es aus seiner dunklen Ecke herauszuholen, ja, und um zu zeigen, dass es bei der Glossolalie, wie das Sprachengebet auf Griechisch heißt, um einen Akt des Gottvertrauens geht. Es geht um Gottvertrauen beim Sprachengebet und nicht darum, Menschen eine übernatürliche Show zu liefern, um sie dann irgendwie verständnislos zurückzulassen. Denn genau das ist nämlich die Gefahr, wenn Menschen das Sprachengebet anwenden, entweder öffentlich oder privat oder so, dass sie damit auch so einen kleinen Show-Effekt erzeugen wollen. Und du stehst da und denkst dir, okay, was wollte der mir jetzt irgendwie damit zeigen oder sagen? Ne? Eine Begegnung mit dem Sprachengebet lässt einen eben nicht mit dem Gefühl zurück, dass ihr gleich nach dem nächsten Video haben werdet. Ich habe nämlich heute keine Folien mitgebracht, sondern drei Videos. Dieses Video beginnt mit einem kleinen Knalleffekt, also bitte bereitet euch vor. Ja, bitteschön, Mats ab, so sagt man im Fernsehen.
Nein, ich wollte mal morgen immer halb nicht, aber bitte nicht lachen. So, jetzt. Und auf großen Augen ausspricht, hörst du gleich nichts mehr. Um halber Nein ist das halt kratzlet wohl bis hin dem Sonntagssee. So geht Leute umeinander. Dann gehen sie heim zu zweiten in der Blau. Die Leute hat noch Bombo geschmeckt.
Ja, so ungefähr stellen sich viele Menschen das Sprachengebet vor. Man versteht nichts, man weiß nicht, was soll das eigentlich? Sind Schwaben hier? Ich glaube manchmal, dass einiges davon schwäbisch war, aber ich verstehe es nach wie vor nicht, seit ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. Aber das ist so die allgemeine Vorstellung. Ne? Wozu soll das Sprachengebet schon gut sein? Was kann das schon bringen? Ne? Das sind die Fragen, die sich immer wieder rund um das Thema ranken. Und man erzählt auch nicht gerne offen, dass man das Sprachengebet hat oder dass man sich selber danach sehnt, weil man dann eben auch schnell so komisch beäugt wird und in so eine Ecke gedrängt wird. Ich habe jedenfalls wenige Situationen erlebt, wo man so mal ganz ruhig und nüchtern über Sprachengebet sprechen konnte. Und irgendwie kommt man dann ganz schnell auch in so eine Ecke, wo man sagt, naja, diese Sache mit dem Zungenreden, das ist ja auch irgendwie ein wenig spooky. Das ist so krass und ist oft geprägt von Vorstellungen wie in dem folgenden Videoclip. Es gibt nur drei. Ihr habt es bald für euch.
All the planning and details involved in pulling off a wedding. I mean, a lot of people are just sick to death of the whole thing by the time the big day arrives. I mean, that's why this next room is so refreshing. He's really living the moment.
Refreshing's good.
Yeah. Yeah. Representative of Jesus Christ before Almighty God and in the name of the Father and of his Son Jesus. And by the power of the Holy Spirit of God. That's what I was thinking. I now pronounce you one together.
Ja, so ist das mit dem Sprachengebet. Wenn es zu dem Punkt kommt, stellt man sich immer vor, das muss irgendwie so ekstatisch sein. Ekstatische Phänomene, die völlig merkwürdig erscheinen. Und immer wieder geht es in der Auseinandersetzung über den Charakter des geistgewirkten Zungenredens, des Sprachenredens, der Glossolalie, um diese ekstatischen Aspekte, die es auch gibt, aber die nur den geringsten Teil des Sprachengebets ausmachen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum das so ist. Und da müssen wir ein bisschen in die Geschichte schauen, vor allem eben in Deutschland. Die Wurzeln dafür, dass das Sprachengebet so merkwürdig angesehen werden im öffentlichen Erscheinungsbild, liegen in dem Erscheinungsbild der frühen Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Juli 1907 begannen Heilungsveranstaltungen in Kassel. Eingeladen dazu hatte der Stadtevangelist. Und bei dieser Veranstaltung kam es bei einem Auftritt von zwei norwegischen Zungenrednerinnen zu ekstatischen Phänomenen mit starken körperlichen Symptomen. Und damit hatten die nicht gerechnet. Die hatten gedacht, naja, wir machen das so ein bisschen und dann sind alle irgendwie so, haben so einen leichten Schauer. Aber plötzlich breitete sich das aus in den ganzen Saal und die wussten jetzt nicht mehr, was sie tun sollen. Und dann haben der einladende Evangelist Heinrich Dallmayr und die Zungenrednerin einfach den Saal verlassen. Die haben es mit der Angst gekriegt, sind einfach weggegangen und haben den Saal sich selbst überlassen. Und die Versammlung muss total ausgeufert sein. Das heißt, ein Lehrstück der Geschichte, weil einige sich der Verantwortung entzogen haben, gab es für viele einen tiefen Riss, einen tiefen Graben, der über 100 Jahre angedauert, fast über 100 Jahre angedauert hat. Die Gemeinschaftsbewegung, der Gnadauer Verband, vermutete nämlich dann hinter diesen ekstatischen Phänomenen satanische Einflüsse und reagierte mit der Berliner Erklärung vom 15. September 1909 und formulierte eine scharfe Ablehnung der Pfingstbewegung aus Angst heraus, aus Sorge, aber auch aus Unverständnis dessen heraus, was dort passiert war. Diese Berliner Erklärung von 1909 wurde 1997 zwar zurückgenommen, aber sie wirkt natürlich bis heute nach. Wenn Menschen so lange damit gelehrt werden, dass das nicht okay ist, dann kann man das zwar einmal zurücknehmen, aber es wirkt immer noch irgendwo im Unterbewusstsein nach. Ich werde übrigens an dieser Stelle nicht müde zu erzählen, dass bevor die Erwachsenen 1997 die Berliner Erklärung zurückgenommen haben, geschah das schon in Frankfurt auf der Jugendebene. Jugendliche sind noch da? Ah, ihr seid noch nicht weg, sehr gut. Auf der Jugendebene geschah das in Frankfurt. Wir haben zusammen einen Gottesdienst gemacht, auch 1997, aber am Anfang des Jahres, wo wir Pfingstler, Charismatiker, Evangelikale, Landeskirchen alle zusammen einen Gottesdienst vorbereitet haben und wo wir uns im Vorfeld ein Jahr lang vorbereitet haben und auch über solche Dinge wie Sprachengebet gesprochen haben. Und ob die Charismatiker garantieren können, dass die Jugendlichen nicht ausflippen im Gottesdienst, wie auch immer. Und irgendwann saßen wir da und haben miteinander gebetet. Und dann der eine Pastor, der kam, charismatischer Pastor, der kam ganz müde von der Arbeit. Und wir neigen die Köpfe zum Gebet und er sagt so, Rabashem. Fing an, in Sprachen zu beten, weil er so müde war. Und dann fiel ihm ein, er darf es ja nicht. Und dann hat er sich den Mund zugehalten und plötzlich haben wir alle gelacht. Weil wir gemerkt haben, wie unnatürlich das ist, dass wir irgendjemandem, mit dem wir zusammen sind, mit dem wir zusammen vor Gott stehen, etwas verbieten wollen von seiner persönlichen Weise, mit Gott zu reden halt. Und dann haben wir das auch gemacht, wir haben den Gottesdienst durchgezogen, wir haben auf unsere Jugendlichen gut aufgepasst, keiner hat irgendwie die Arme gehoben, keiner hat irgendwie geweissagt, wie auch immer. Und am Ende des Gottesdienstes kam der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, ein evangelikaler Pastor, und hat eine Prophetie abgegeben. So, das war also super, ja. Und dann geschahen die Ereignisse dann in Kassel 1997, wo diese Berliner Erklärung zurückgenommen wurde. Aber von diesen Ereignissen in Kassel 1907 wurde eben auch das Bild der Glossolalie, der Sprachenrede, in der akademischen Welt geprägt. So gibt es zum Beispiel in dem Lexikon die Religionen, Geschichte und Gegenwart folgende Definition. Zungenreden bezeichnet ein Reden, das weder vom Willen des Redenden ausgeht, noch in seiner Macht steht, das also psychologisch zu den Automatismen zu rechnen ist. Und dann gibt es Untersuchungen, amerikanische Untersuchungen aus den 20er Jahren, die ziehen sogar den Schluss, dass Zungenredner im schlimmsten Fall Schizophrene, im besten Fall hysterische Neurotiker seien. Und so hat es dann auch Hermann Gunkel um die Jahrhundertwende geschrieben. Er sagt dann, der Mensch ist bei der Glossolalie von einer gewaltigen Macht überfallen, welche ihn völlig in Besitz genommen hat. In solchen Zuständen ist er passiv. Und all das geschieht unter dem Eindruck dieser Kasseler Ereignisse aus dem Jahre 1907, wo Menschen einfach gesagt haben, wir können damit nicht umgehen, was passiert, wir lassen die einfach mal alleine und dann ist da etwas explodiert. Ein Beobachter, der in Kassel dabei war 1907, hat es mal so beschrieben, es kam zu allerlei unguten Ausbrüchen einer entfesselten Ekstase, die starken Widerspruch hervorriefen. Männer und Frauen wälzten sich unter Stöhnen, Zuckungen, Krämpfen und Halleluja-Geschrei auf dem Boden. Und auf dem Gipfelpunkt der Erregung setzte das Zungenreden ein. Also Das ist wahrscheinlich auch jemand, der sehr erschrocken gewesen ist durch das, was da passiert ist und der auch keine Chance hatte, da irgendwie drüber zu sprechen. Aber wie gesagt, dieser ganze ekstatische Moment ist ein untergeordneter Aspekt. Wir finden das, diesen untergeordneten Aspekt in der Bibel auch nur an wenigen Stellen, so zum Beispiel in 1. Samuel, in 1. Samuel 19, ne, ihr habt das auf euren Zetteln auch, da geht es darum, dass die Boten von Saul, die erzählen ihm, wie der Geist Gottes in einem Gottesdienst gewirkt hat. Und als sie das dem Saul nur erzählen, da kommt der Geist Gottes auch über ihn und er zieht sich aus, nackig, und liegt dann nackt den ganzen Tag im Straßengraben, einen Tag und eine ganze Nacht. Und die Leute, die da vorbeigegangen sind und haben den Saul da so gesehen, die haben gesagt, ach so, der Saul ist jetzt auch unter die Propheten gegangen. Also es war für die relativ normal. Ne? Die haben gesagt, naja, wenn da der König nackt im Graben liegt und zuckt, da ist er wohl Prophet geworden. Ja? Müsste man sich heute mal bei einem Politiker überlegen, ja, ob wir das auch so locker sagen würden. Och, du, der ist halt Prophet geworden. Ja. Ganz anders hingegen klingen zum Beispiel Beschreibungen von Erfahrungen in der charismatischen Bewegung dann, zum Beispiel von Arnold Bittlinger, einem evangelisch-lutherischen Theologen, der schreibt in seiner grundlegenden Schrift zur Sprachenrede, Glossolalie ist eine Sprache, kein Stottern, kein Stöhnen, kein Jauchzen oder Lallen. Die Bezeichnung der Zungenrede als ekstatisches Reden ist falsch und irreführend. Der Sprachenbeter ist bei vollem Bewusstsein. Er hat völlige Kontrolle über sein Sprechen. Er kann nicht nur jederzeit anfangen und aufhören, sondern er kann auch laut oder leise, langsam oder schnell reden. Und dazu, um das mal so in ein entspannteres Licht zu bringen, habe ich euch das dritte Video mitgebracht. Ein Video von zwei alten Männern, die auf einer Parkbank chillen und es ganz locker machen.
Man, God has done so much for us over the years. That's just praise and worship and right now.
Yeah, gladly. We praise you, Lord. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You've been so good to see and herald all of us. Praise.
Praise you, Lord. So thou art worthy, O Lord God. You, Lord. Praise you, God. Thank you, Lord God.
Praise God.
Now, you say you would like to get a walking shot?
So, das sieht schon viel fröhlicher aus, viel entspannter, nicht so bedrohlich wie jetzt eben bei der Hochzeit vorhin, ne? Darum nochmal eine kleine Grundüberlegung, die ich schon mal hier auch gehalten habe, als ich über die Geistesgaben gesprochen habe. Die Gaben des Geistes sind genauso wie die Frucht des Geistes dazu da, uns Jesus ähnlicher zu machen. Nicht Leute zu verschrecken, nicht Leute irgendwie in der Show zu liefern, sondern sind dazu da, uns Jesus ähnlicher zu machen. Auch das Sprachengebet. Und uns jeden Tag an den Orten, an denen wir sind, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu ermöglichen. Charismen sind Auswirkungen der Gnade im Alltag. Und das Ziel der Beschäftigung mit den Charismen ist wie bei allen anderen Glaubensdingen auch die Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Das ist das Allerwichtigste dabei. Es geht dann aber auch um ein tieferes Verständnis des Geheimnisses. Ein Geheimnis, das Gott umgibt. Denn Gott ist auch ein Mysterium. Er ist auch nicht verstehbar. Und Paulus sagt es so in Kolosser 1, Vers 27. Oh, den habe ich gar nicht auf Farsi übersetzt. Tut mir leid. In Kolosser 1, 27 sagt Paulus, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Also das Mysterium, das, was nicht verstehbar ist, lebt in uns drinne. Und darin liegt unsere Hoffnung. Also darin liegt eure Hoffnung, sagt Paulus. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ihr werdet nicht die Herrlichkeit verstehen, aber ihr werdet daran teilhaben. So, und um zu verstehen, worum es bei diesem geheimnisvollen, brisanten und oft sehr umstrittenen Thema geht, habe ich damals in meiner Predigt mit euch ein bisschen Griechisch gemacht. Ne? Ist also heute Morgen nur ein bisschen Memorieren dessen, was schon mal gewesen ist. Alle Wörter der griechischen Wurzel char bezeichnen etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Und das ist ganz wichtig, dass man das fest in seinem Kopf hat, wenn es um Charismen, Charismatiker oder sonst irgendwas geht. Char ist etwas, was Wohlbehagen erzeugt. Ne? Und das müssen wir vor allem auch beim Sprachengebet voranstellen immer. Das verliert man leicht aus den Augen, so im Eifer des Gefechts. Ja? Und dann erzeugen die Geistesgaben und der Umgang mit ihnen eher Druck und Unbehagen. Also, es ist etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Die Charismen kommen von Gott und darum sind sie natürlich etwas, was gut ist. Chara heißt dann die Freude. Charis, die Gnade. Und wenn jetzt zu Charis noch diese Silbe Ma, Charisma, dazukommt. Und diese Silbe Ma bedeutet aus dem Griechischen heraus Wirkung, eine Auswirkung. Ne? Und dann bedeutet das ganze Charisma eine wohltuende Auswirkung der Gnade. So, und das ist die Grundlage für die ganze Beschäftigung mit irgendwelchen wilden und geheimnisvollen Charismen und Geistesgaben. Ganz genauso ist es auch bei der Glossolalie, bei der Zungenrede, beim Sprachengebet. So, was ist es aber eigentlich? Grundlegend setzt das Charisma der Zungenrede bei der Fähigkeit des Menschen ein, Silben zu formen. Wir alle haben einen Mund, wir haben eine Zunge, wir können sagen ma, gra, la, pu, pe, pi, pa, po. Ne? Das können wir alle. Und bei dieser Fähigkeit setzt das Charisma der Zungenrede an. Ne? Und deswegen hat jeder hier im Raum die Voraussetzungen dazu. Und deswegen kann Paulus auch sagen im 1. Korinther 14, ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen beten. Und er sagt das so, dass er davon ausgeht, das ist durchaus auch möglich. Also Paulus würde sagen, ihr könnt das alle. Ja. Und wie kommt er dazu? Zunächst einmal, der Unterschied zum Sprachengebet, von Sprachengebet zu Deutsch, ist nur, dass Millionen von Deutschen sich geeinigt haben, dass die Lautfolge, die Silbenfolge des Deutschen etwas ist, auf die wir uns verständigt haben und das eine bestimmte Bedeutung haben. Ne? Das Sprachengebet selber aber kann nur von Gott verstanden werden, so wie Ralf das vorhin auch aus 1. Korinther 14 vorgelesen hat. So, das Sprachengebet ist also ein vorsprachliches Phänomen, vor der ganzen Normierung, vor dem System, das wir uns irgendwie gemacht haben mit der deutschen Sprache. Da setzt das Sprachengebet an. Bevor die Gedanken einsetzen, bevor die Regeln einsetzen, bevor die Normierung einsetzt, da setzt das Sprachengebet an. Und es beginnt vor den Lauten noch mit tiefen Seufzern. Ihr kennt ja alle Römer 8, 26, wo es darum geht, wenn man mal so an einen Punkt kommt, wenn man im Gebet nicht mehr weiter weiß. Man kann Gott keine guten Vorschläge mehr machen. Du hast das ganze Problem schon gewälzt und du hast für jemanden gebetet und irgendwie fällt dir jetzt plötzlich nichts mehr ein. Ah. Und dann sitzt du da und ein tiefer Seufzer entringt sich deiner Seele, weil du möchtest ja gerne, dass es für die Person oder die Situation, für die du betest, gut wird. Ne? Und jetzt seufzt du nur noch. Und da behauptet Paulus in Römer 8, Vers 26, dass die heilige Ruach uns vertritt durch unaussprechliche Seufzer. Das heißt, wir haben keine Gedanken mehr, wir haben keine Regeln mehr, wir haben keine klugen Sachen mehr, sondern wir vertrauen uns Gott ganz ursprünglich an mit unserer Not und unserer Unwissenheit und mit dem, dass wir nicht weiter wissen. Und das ist schon Sprachengebet. Da fängt es an. Das heißt, ich nehme mal an, das ist euch allen schon so gegangen. Ich könnte also sagen, ich befinde mich in einem Raum voller Sprachenbeter. Ups. Ihr alle habt es doch wahrscheinlich schon mal gemacht, dass ihr irgendwie nur so gestöhnt habt. Und da benutzt der Heilige Geist die ausgesprochene Laute oder Stöhne als ein Trägersignal für eine authentische göttliche Datenfernübertragung. Du bietest der Heiligen Ruach ein Seufzen an, ein Stöhnen an, eine Silbe und dann vertraust du jetzt. Das heißt, du setzt Glauben ein. Du vertraust, dass Gott jetzt übernimmt. Nicht in dem Sinn, naja gut, Gott ist mir wurscht, du wirst es schon irgendwie machen, sondern das, und dann rausgehen aus der Situation, sich nicht mehr drum kümmern, sondern es ist dir ein Anliegen, dass irgendetwas geschieht. Und jetzt musst du vertrauen, dass Gott genau Bescheid weiß, was in dieser Situation wichtig ist und was dran ist. Du bleibst also drin in der Situation und du seufzt weiter. Und du brabbelst weiter. Und zack, bist du beim Sprachengebet. Also in der Fürbitte hat es seinen Platz. Neben der Fürbitte gibt es aber noch einen anderen Effekt. Und den beschreibt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 4. Und da sagt er, dass man sich mit dem Sprachenreden selber auferbaut. Wer in Sprachen redet, der baut sich selber auf. Das heißt, wenn du stöhnst und brabbelst und in Sprachen betest, dann baust du dich selber auf. Und das hängt unmittelbar damit zusammen, dass es sich hier eben um eine Aktivierung des Gottvertrauens handelt. Weil Gott viel besser an dir und mir wirken kann, wenn wir ihm nicht im Wege stehen mit unseren klugen Gedanken. Deswegen ist es gut, wenn wir Gottvertrauen aktivieren und wenn wir Dinge tun, womit wir uns vertrauensvoll in seine Hände fallen lassen. Wenn wir Narren um Christi Willen werden, dann kann Gott gut an uns arbeiten, weil wir ihm dann nichts mehr vorschlagen. Das heißt, im Sprachengebet werden wir wie die Kinder und wir brabbeln unserem Vater unverständliche Dinge entgegen. Und so kommen wir ja nur am besten in den Himmel. Das hat ja Jesus gesagt, ne? Dass wir am besten in den Himmel kommen, wenn wir so werden wie die Kinder, wie die kleinen Kinder. Und die brabbeln nun mal auch daher. Und deswegen mache ich das Sprachengebet, wende ich zum Beispiel am allerliebsten schon gleich morgens an, wenn ich aufwache. Dann, wenn ich irgendwo hinfahre, jetzt zum Gottesdienst oder so, ne? Oder wenn ich im Gottesdienst bin und ich kenne die Lieder nicht vielleicht, ja, dann brabbel ich halt einfach mit oder so. Ja, also wenn ihr manchmal seht, wie ich hier so leise die Lippen bewege, ja, dann bete ich für mich so in Sprachen. So leise, dass ich niemanden störe beim Singen. Ja. Aber das baut mich auf. Ja. Dann werfe ich mich Gott in die Arme ganz vertrauensvoll. Es gibt eine Geschichte, die mir dazu immer vor Augen steht. Das ist eine Geschichte von Jackie Pullinger. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Das ist eine Evangelistin gewesen, die hat in den Slums von Hongkong unter Drogenabhängigen gearbeitet. Eine ganz zierliche Frau, die also nichts Natürliches mitbrachte, dass sie dafür qualifiziert hätte, dort eine gute Arbeit zu machen. Die wusste auch, dass sie das alles nicht aus eigener Kraft schaffen konnte. Und dann hat sie auch etwas über das Sprachengebet gehört und hat gehört, dass es mit Gottvertrauen und sich selber aufbauen zu tun hat. Und dann hat sich gedacht, gut, dann mache ich das. Und dann hat sich jeden Tag den Wecker gestellt und hat nach der Uhr 15 Minuten in Sprachen gebetet. Also sie hat angefangen und wenn der Wecker geklingelt hat, hat sie einfach aufgehört. Jeden Tag 15 Minuten. Und nach einigen Wochen war sie so aufgebaut, dass sie das Gefühl hat, so schreibt sie es in ihrer Biografie, sie hätte Coca-Cola sagen können und die Leute hätten sich bekehrt. Ja? Weil es nicht darum ging, was sie irgendwie verstandesmäßig den Leuten übertragen hat, sondern etwas, was sie ihnen von ihrem Herzen mitgeben konnte, weil sie davon ergriffen war. Die Aktivierung von Gottvertrauen, das ist also meines Erachtens tatsächlich die Hauptwirkung des Sprachengebets für den Leib Christi. Und deswegen sagt Paulus denn eben, er wünschte, wir würden alle in Sprachen beten. Dass es in diese Richtung geht, zeigen auch zwei wissenschaftliche Untersuchungen. Der Psychiater Andrew Newberg an der Universität von Pennsylvania führte 2006 eine Untersuchung über die Vorgänge im Gehirn während der Zungenrede durch. Er testete 5 Frauen und maß ihre Hirnaktivität während der Zungenrede und während des Singens von Gospels. Und bei allen 5 Frauen hörte die Aktivität im Frontallappen während der Zungenrede praktisch auf. Das deutet auf eine Reduktion der Selbstkontrolle hin. Während die Aktivität im Parietallappen, das ist die Region im Gehirn, wo die Probleme gelöst werden, die der Frontallappen vorher definiert hat, ja, und hier nahm die Aktivität zu. Und das ist übrigens genau andersrum wie bei der Meditation. Da geschieht hier vorne mehr. wo die Pläne geschmiedet werden. Und diese Reduktion der Selbstkontrolle entspricht den Aussagen von Leuten, wenn sie über die Zungenrede sprechen und wenn sie beschreiben, was da bei ihnen passiert. Einige Psychiater in der psychiatrischen Abteilung des Virovitica-Spitals in Kroatien untersuchten das Phänomen auch. Und sie kamen zu dem Schluss, dass bei Glossolalie vorübergehend ein Regressionszustand eintritt. Man regrediert, man fällt in das Kindsein zurück. Ah, Kindsein, hat Jesus ja gesagt, ihr müsst werden wie die Kinder, ihr müsst regredieren, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn du nicht bist wie ein Kind, kommst du nicht in das Reich Gottes herein. Und das ist eine mögliche Erklärung, haben diese Psychiater gesagt, also dass bei der Glossolalie dieser Regressionszustand eintritt, ist eine mögliche Erklärung für die positive, fast psychotherapeutische Wirkung des Sprachengebets. Das finde ich eine fantastische Untersuchung, ja. Das Sprachengebet hat also eine positive, eine psychotherapeutische Wirkung. Hätten Sie auch in der Bibel nachlesen können, wo der Paulus sagt, wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. So, nur anders ausgedrückt. So, das ist also meines Erachtens die Hauptwirkung des Sprachengebets für den Leib Christi. Und dann gibt es daneben noch eine andere Wirkung, die im Gottesdienst vorkommt, die im Lobpreis vorkommt. Und wenn sich die Gnade in dieser Form öffentlich in einem Gottesdienst auswirkt, dass also im Gottesdienst einer nach vorne kommt und sagt, ich habe eine Sprachenrede von Gott empfangen. Und dann brabbelt er hier vorne etwas Unverständliches und alle hören zu mit der Ansage, ich habe etwas von Gott empfangen. Dann braucht es eine Auslegung dieser unverständlichen Lautäußerung. Und dazu, für diese Auslegung, gibt es eben die Gabe der Auslegung der Sprachen. Eine weitere Geistesgabe, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Die Auslegung der Sprachen, das heißt in Griechisch Hermeneuia, die Hermeneutik, ist also keine Übersetzung der gesprochenen Laute, sondern sie ist ein Widerhall dessen, was das Sprachengebet im Geist des Auslegers angestoßen hat. Das heißt, eine Auslegung eines Sprachengebets in einem Gottesdienst beginnt nicht damit, so spricht der Herr. Das ist Prophetie. Das wird gerne verwechselt. Aber das Sprachengebet kann Prophetie auslösen, aber ist selber keine Prophetie. Inhalt des Sprachengebets sind in der Regel Lobpreis, Anbetung, Geheimnisse Gottes. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse, wie das vorhin schon in 1. Korinther 14,2 vorgelesen worden ist. In der Sprachengabe drückt sich nach Heribert Mühlen das Geheimnis des unaussprechlichen Gottes selbst aus, das nicht weiter analysierbar ist. In den geheimnisvollen Worten der geistgewirkten Glossolalie wird Gott als Geheimnis sinnenhaft erfahrbar. So wie der Sinn der Worte sich dem Verstehen entzieht, so entzieht sich Gott dem Verstehen des Menschen. Aber gerade in seiner Unbegreiflichkeit kommt Gott dem Menschen im glossolalischen Lobpreis nahe, ohne dabei seine Verborgenheit aufzugeben. So. Das ist also die theologische Bedeutung der Glossolalie. Heribert Mühlen ist ein Dogmatiker aus Paderborn. Und er hat viel darüber geschrieben und nachgedacht. Und mein persönlicher Zugang zur Sprachengabe ist nicht wissenschaftlicher, theologischer Natur, ist eher geprägt von Neugier und Freude. Ich hatte immer ganz viel Geschichten gehört vom Sprachengebet. Und kennt ihr wahrscheinlich alle von dem Missionar, der irgendwo im Urwald war und dann ist er auf einen Kannibalenstamm getroffen und die wollten ihn auffressen und er hat so sein letztes Gebet gesprochen in Sprachenrede und es passierte nichts und dann hat er irgendwann die Augen geöffnet und dann waren die alle ganz ehrfürchtig auf den Knien und dann hat er irgendwie versucht rauszubekommen, was denn da jetzt geschehen wäre. Und dann haben die ihm erzählt, dass er, als er da gebetet hat, ihnen das Evangelium in ihrer Sprache erklärt hat. So, das habe ich gehört. Dann habe ich gesagt, oh, das ist ja krass, ja, wie das wohl werden wird, wenn ich das erste Mal dem Sprachengebet begegne, wenn ich das mal höre oder so. was passiert da, zucke ich dann auch irgendwie rum und so weiter. Das erste Mal habe ich es gehört vor einem Bordell am Hauptbahnhof in Frankfurt mit Jugend mit einer Mission. Wir haben dort Lobpreis gemacht, wir hatten einen Straßeneinsatz, wir wurden mit Kondomen mit Wasser gefüllt, beworfen und solche Dinge. Es war also eher unspektakulär, also was das Geistliche betrifft. Ja, also es war schon wild da, aber wir standen also da rum. Es war auch nicht irgendwie heilig oder ruhig oder so. Wir waren nicht versunken im Gebet. Und auf einmal höre ich hinter mir in der Gruppe jemanden in fremden Lauten sprechen, die ich nicht verstehen konnte, die ich nicht zuordnen konnte. Und als ich mich umdrehte, sah ich, dass der eigentlich auch aus Deutschland kam, so wie ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss wohl jetzt Sprachengebet gewesen sein. Es war völlig unspektakulär und in der Situation, wo ich dann gedacht habe, gut, jetzt ist es das halt gewesen, ne? Und dann habe ich immer mehr Erfahrungen damit gemacht. Und ich habe das, glaube ich, hier schon mal vorgelesen. Auch ich habe es in dem einen Buch von mir beschrieben, ja, wie ich das erstmal Sprachengesang erlebt habe in Amsterdam, während draußen sich die Polizisten mit der Hausbesetzerszene eine Schlacht geliefert hatten. Ja, und wir saßen drinnen im Raum, ein bisschen eingeschüchtert, ein bisschen verängstigt und haben uns Gott in die Arme geworfen, haben Lobpreis gemacht und plötzlich fingen alle an, in Sprachen zu singen. Das war so großartig. Es war wie rauschender Engelsgesang. Und ich hatte das Sprachengebet noch nicht, offiziell. Also, aber ich wollte unbedingt dabei sein. Also habe ich einfach mitgesungen. Einfach lalalala und mitgemacht. Und Gott hat mich nicht verraten. Ich durfte einfach dabei sein und mitmachen. Und das war so schön gewesen. Und gut, dann habe ich mir gedacht, jetzt muss aber doch irgendwie noch mal wie man so als Deutscher ist, ja. Es muss ja doch nochmal ordentlich irgendwie in die Reihe kommen. Dann war ich auf so einer Leiterschaftskonferenz in Königstein und da haben mir dann Tom Jennings und Volker Emgen, die waren die Chefs von Jugend mit einer Mission damals, die Hände aufgelegt und haben für mich gebetet. Und dass ich mit dem Geist erfüllt werde, ausgefüllt und so weiter. Und dann, es war schön, war angenehm, aber es passiert jetzt nichts Dolles. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde dann und Gott weiter anbete, dann könnte es sein, dass plötzlich Worte sich in mein Gebet einschleichen, die ich nicht verstehen würde. Dann hätte ich das Sprachengebet. Mhm. Dann bin ich hingegangen, habe mich hingesetzt und dann habe ich gebetet, habe so abgewartet. Und dann kamen zwei Wörter, Sharia, Makaria, das war alles, die zwei. Dann habe ich die halt wiederholt und gemacht und so. Dann bin ich nochmal zu denen vor und habe gesagt, ich hätte nur zwei Wörter. Und dann haben die mir so ungefähr gesagt, ich soll mal nicht, das wäre jetzt genug, ja, das würde sich schon entwickeln, ja, ich soll nicht unverschämt sein, so in der Art, ja. Genau. Und dann habe ich das geübt und habe es immer weiter gemacht, ja, dann kam immer mehr dazu, aber es kam auch immer wieder Zweifel dazu. Sharia Makaria, das ist doch, was soll das, ja? Zwei Wörter, dann kommt noch eins dazu. Also es kommen die Zweifel dazu, was machst du hier eigentlich, ja? Und da knüpfst du schon an das Gottvertrauen an, weil du merkst, eigentlich machst du dich doch irgendwie lächerlich hier. Ja? Aber da muss man durch, ja? Dann habe ich in Gottesdiensten wieder andere gehört, die hatten ganz tolle Worte in ihrem Sprachengebet und dann habe ich die einfach übernommen. Habe die einfach auch gesagt. Und da hab mir das so gesagt, okay, das ist wie Fremdwörter. So wie eingedeutschte Fremdwörter wie Trottoir, Chaiselong und Sofa und Alphabet und diese Dinge. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn die Deutschen das konnten, dann kann ich das auch im Sprachengebet. Dann habe ich es einfach gemacht. So, und so entwickelte sich das immer mehr. Es geht eben um Gottvertrauen. Manchmal geht es zu dem Gottvertrauen auch um Gehorsam. Ich glaube, ich habe meine Afrika-Geschichte hier schon mal erzählt, wo wir in Afrika gewesen sind auf einem Missionseinsatz und wir wurden vorher gebrieft, ja, wenn wir in Afrika sind, hatte uns unser Pastor gesagt, und er sagt irgendwas, dann gibt's kein Zögern, gibt's kein Zucken, ja, sondern dann sollen wir nach vorne springen an den Böhnenrand und es einfach machen. Wurscht, was er uns sagt. Gut, haben wir gesagt, machen wir, ja. So, und dann erklärt er, predigt er auch über die Geistesgaben vor den afrikanischen Pastoren. Und er sagte, und um euch das mal zu demonstrieren, ja, hat der Bernhard eine Sprachenrede und der Mickey hat die Auslegung dazu. Und wir zack nach vorne gesprintet und ich noch so gesagt, okay, Herr, der Bernhard, der hat's einfach, ja, der muss nur in Sprachen beten, ja, und ich soll das auslegen, ja. Und dann habe ich mir gesagt, komm, du machst es einfach, du sagst jetzt einfach, was dir durch den Kopf geht, ja. Habe mich daran erinnert, keine Übersetzung, Hermeneutik, alles klar, keine Prophetie, gut, auch das nicht. Ich sag einfach, was mir durch den Kopf geht. So, und dann habe ich das halt gemacht. Und so wie die da gesessen haben und geguckt haben, war es gut. Ja. So, also sie fühlten sich gut dabei. So, und darum geht es eben. Es geht um etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Ja. Es geht nicht darum, dass du dann das machst und dann plötzlich, was weiß ich, springen alle auf und sind ganz wild und so, sondern wenn sie alle zufrieden sind und alle sind mit Wohlbehagen durchdrungen, dann ist es gut. Ne? Was erwarten wir eigentlich immer davon, wenn Gott kommt? Ne? Es ist dann gut, so wie wenn man mit guten Freunden zusammensitzt. Also der Inhalt des Sprachengebets sind Geheimnisse des Wesens Gottes. Und dann eben noch die Wirkung des Sprachengesangs, ja, der also im Lobpreis dazu kommt, wenn wir uns Gott in die Arme werfen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und das verfestigt sich dann manchmal auch, ne? Wenn dann Leute Sprachengesang erlebt haben und das immer sich weiter erzählt und weiter transportiert, dann kann sich das auch mal verfestigen. Und das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das schöne Weihnachtslied vom Himmel hoch, O Engel kommt. Susani, Susani, Susani. Ne? Wenn man mal schaut, was das bedeutet, wird man rauskriegen, das bedeutet nichts. In keiner Sprache der Welt. Das ist verfestigter Sprachengesang. Das ist das, was der Dichter des Liedes empfunden hat. Da hat sich gesagt, so muss das klingen, wenn die Engel singen. Oder in der Gregorianik. Wenn die Psalmen singen und die letzten Silben der Gregorianik, ich sag mal über Stunden, ja, also ganz so lange ist ja nicht, minutenlang ausziehen und nur noch Silben und Töne singen. Es hat keine Bedeutung, sondern es ist ein Akt, dass sich vertrauensvoll in Gottes Arme werfen und ihn anbeten, ohne dass da Geist dabei ist, also Verstand dabei ist, sondern man betet Gott mit diesem Ton an, der nichts weiter bedeutet, als zum Ausdruck zu bringen, ich vertraue Gott. So, und wenn man da also schon mal dabei war mit dem Weihnachtslied oder mit Gregorianik, dann hat man auch schon mal in Sprachen gesungen. Das ist doch cool. Ne? Also, ich weise nochmal auf den Zettel hin, den ihr bekommen habt. Nehmt ihn euch mit, denn da steht im Grunde genommen alles drin, was ich jetzt noch mit ein paar Geschichten irgendwie ausgefüllt habe. Glossolalie wird als persönliche Gebetssprache praktiziert, als Sprachengebet, als Sprachengesang. Sie ist ein unsemantisches, nicht verstehbares Sprechen oder Singen. Etwas, das vor den ganzen Regeln und Normierungen ansetzt. Es geht um Selbstauferbauung, das ist die Hauptwirkung. Vor allem macht man es alleine oder wenn es keinen stört. Ich habe mal im Gottesdienst gestanden und in einem charismatischen Gottesdienst, wo alle dann so leise, halblaut in Sprachen vor sich hin beten, und merkte aber jetzt, dass der neben mir stand, der bekam Schweißausbrüche. Später habe ich mitbekommen, dass er aus einer Gemeindebewegung kam, die noch fest der Überzeugung waren, das ist satanisch. Ich habe mir gedacht, na klar, der steht hier und plötzlich, der denkt, ich bin hier im tiefsten Sündenpfuhl. Als ich gemerkt habe, dass der Angst hat, habe ich damit aufgehört. Aber was soll das? Was soll das, wenn ich meinen Spaß habe und Gott anbete, vertrauensvoll, und der neben mir hat die Auswirkung, dass er sich fürchtet. Dann ist es nicht okay, das einfach weiterzumachen. Da geht es dann darum, dass man auch aufeinander achtet im Leib. Nicht so, wurscht, ich empfinde es jetzt, ich muss jetzt einfach mein Ding durchdrücken, sondern ich achte auf den anderen. Da geht es um Liebe. Das heißt, ich mache es alleine oder in einer Gruppe, wenn es keinen stört. Ich mache es in der Fürbitte, auch alleine oder in der Gruppe, wenn es keinen stört oder wenn alle es gewohnt sind. Dann kann man das auch in der Gruppe machen. Also wir haben oft miteinander im CZF auch für jemanden gebetet. Und da wir voneinander wussten, dass wir alle das Sprachengebet haben, haben wir auch laut alle zusammen in der Gruppe in Sprachen gebetet. Man macht es im Gottesdienst, es löst Lobpreis aus, man singt alleine oder in Gruppen und es gibt dann eben den kleinen untergeordneten Aspekt, es gibt es auch in der Ekstase. Nur, dass dann andere Leute vorbeikommen, dich nackt im Straßengraben sehen und denken, ach ja, guck mal da, schon wieder ein Prophet. So, das war's, was ich euch heute Morgen zum Sprachengebet sagen wollte, um das Sprachengebet aus seiner dunklen Ecke herauszuholen und um euch Lust zu machen, es auch einfach mal auszuprobieren, zu Hause oder wie auch immer. Gerne bete ich auch nach dem Gottesdienst mit euch, ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Amen. Achso, jetzt machen wir.